Ich möchte zum Schluss zwei Lesungen machen, wo so zwei Typen vorgestellt werden für zwei Arten von Buddhisten. Das eine ist die Beschreibung eines typischen Klostermönchs und seines Lebensstils. Und die Beschreibung des Mönches stammt aus diesem Buch, was vielleicht manche von euch kennen, war in den 90er Jahren sehr bekannt, heutzutage nicht mehr so, von Lama Govinda, ja, der Weg der weißen Wolken. Und Govinda beschreibt in dem Buch seine Reise durch Tibet in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und er beschreibt da einen Mönch, Kachen La. Ich habe das alles so gekürzt, aber so, ich glaube, ein paar an den Auszügen wird schon so deutlich, wie der Mann lebt. Und das Zweite, da werde ich mal so mehrere Gedichte vorlesen von Meister Ryokan, ja, meinem buddhistischen Lieblingsdichter. Das ist ein japanischer Zen-Mönch des 19. Jahrhunderts. Ryokan lebte 3 Jahrzehnte seines Lebens nicht in einem Kloster, sondern als Einsiedler in den Bergen und hat mehrmals Angebote abgelehnt, Abt in einem Kloster zu werden. Er zog das einfache und karge Leben eines Bettelmönches vor. Seine Lebenseinstellung wird aus den Gedichten deutlich. Ich werde auch ein paar vorlesen, die in Japan noch berühmt sind. Also Ryokan ist in Japan eine sehr berühmte Persönlichkeit. Es gibt auch mehrere Museen über ihn, wo er gelebt hat, wo er geboren ist und, und. Also über die buddhistische Zen-Szene hinaus. Okay, zunächst Kachen La aus dem Buch von Govinda. Also Govinda reist durch Tibet und verbringt eine Zeit lang in einem Kloster. Und dann setzt er die Lesung ein. Er schläft. Manchmal weckte mich mitten in der Nacht ein seltsam schlürfendes Geräusch, das von schweren Atemzügen begleitet schien. Ich richtete mich auf und rieb mir die Augen. Und dann sah ich die langsam sich bewegende Gestalt eines alten Mannes im freien Raum vor dem Altar. Er hob die mit den Handflächen aneinander gelegten Hände über den Kopf, ließ sich dann auf Knie und Hände nieder und warf sich schließlich der Länge nach auf den Boden mit nach vorn gestreckten Armen. Daraufhin stand er auf und wiederholte die gleiche Übung wieder und wieder, bis er vor Anstrengung keuchte. Nachdem er sich in dieser Weise unzählige Male vor der Statue Maitreyas niedergeworfen hatte, Maitreya ist der zukünftige Buddha, da gibt es offensichtlich eine Statue davon, bewegte er sich lautlos den Wänden des Tempels entlang, verneigte sich vor jedem Kultbild. Ja, ich erkannte ihn als den alten ehrwürdigen Mönch, der in dem kleinen Raum zur Seite des Tempeleingangs hauste. Er war der älteste Mönch des Klosters und stammte aus Shigatse, dem Sitz des Panchen Lama, dem er in jüngeren Jahren als persönlicher Begleiter gedient hatte. Er erhielt dafür noch jetzt eine kleine Rente, die er, wie ich später herausfand, größtenteils zur Verbesserung und Ausschmückung des Tempels verwandte, während er selbst, wie der ärmste und unscheinbarste Mönch, am Tempeltor lebte und über keinen anderen Besitz verfügte als den kleinen Wollteppich, auf dem er saß, und den Kleidern, die er trug. Er war vielleicht nicht so sehr vom Alter gebeugt, als dadurch, dass er Jahr aus, Jahr ein im Meditationssitz auf seiner Matte saß. Sein ganzes Leben war wirklich ein einziger Akt religiöser Hingabe. Dies hinderte jedoch den alten Kachenla nicht daran, gelegentlich mit den Kindern zu spielen, die sich im Klosterhof und manchmal auch im Tempel umhertrieben, um ihn zu necken. Er ging gutmütig auf den Scherz ein und tat so, als wolle er sie aus dem Tempel vertreiben, indem er sie zwischen Sitzen und Teetischchen verfolgte. Aber seine freundlichen kleinen Augen zwinkerten verschmitzt, sodass seine drohendsten Gesten unwirksam wurden und selbst die kleinsten Lausbuben, die hinterrücks an seinen fliegenden Gewändern zogen, vor Freude kreischten, wenn der alte Mann sie zu erhaschen suchte. Trotz seines Alters sah ich Kachenla nie untätig, sei es, dass er auf zwei quadratischen Filzstücken im Tempel hin und her glitt, um den Boden spiegelblank zu polieren, sei es, dass er hunderte von Butterlampen und Wasserschalen oder sonstige Altargefäße putzte oder zum Gebrauch herrichtete, sei es, dass er in den heiligen Schriften las oder Gebete zum Wohl aller Wesen rezitierte oder die täglichen Rituale zu ihrem Schutz und Segen ausführte. Stets war er im Dienste des Tempels oder in der Ausübung seiner geistigen Pflichten beschäftigt. Bei besonderen Gelegenheiten formte er kleine Tonfiguren und Reliefplaketten von großer Schönheit, in denen die am meisten verehrten Buddhas und Bodhisattvas und Beschützer der Lehre und ihre Anhänger dargestellt waren. Es war faszinierend zu beobachten, wie, angefangen vom Mischen und Kneten der Tonerde, dem Pressen in metallene Hohlformen und dem Nachmodellieren der feinen Details, bis zum Trocknen und Backen in der gleichmäßigen Hitze eines kleinen, primitiven Holzkohlenöfchens und der darauffolgenden Bemalung oder Vergoldung, jede Arbeitsphase von Mantras und Gebeten begleitet war, in denen der Segen der erleuchteten und aller fördernden Kräfte des Universums aufgerufen wurde, die in Erde und Luft, Feuer und Wasser, kurz in allen Elementen, die unser Leben und die Vollendung unserer Werke möglich machen, gegenwärtig sind. So wurde selbst eine handwerkliche Betätigung zu einem Ritual von tiefer Bedeutung und einem Akt der Hingabe und Meditation. Ich überschlage immer ziemlich viel. Bevor Kachenla seinen Morgentee genoss, nahm er gewöhnlich eine Prise schwarzer Samenkörner, legte sie auf seine Handfläche in der Form eines Skorpions und während er das Mantra zur Abwehr allen Übels sprach, übergab er sie dem Feuer. Zu anderen Zeiten streute er Weihrauch in das Holzkohlenfeuer und beschrieb mit eigenartig schönen Gesten seiner Hände, Buddhisten nennen das Mudras, eine Anzahl symbolischer Opfergaben für die Erleuchteten, deren Verehrungsformeln er dabei rezitierte. Dennoch hatten die Bewegungen nichts Theatralisches an sich, sondern erschienen als ein ebenso natürlicher Ausdruck des inneren Menschen wie der Rhythmus des Atems oder das Schlagen des Herzens. Kachenla bewegte sich in der geistigen Gegenwart erleuchteter Menschen und in der Gesellschaft zahlloser Götter und Dämonen ebenso frei und ungezwungen wie zwischen Menschen und Tieren, indem er jedem von ihnen die schuldige Achtung und Aufmerksamkeit zollte. Ja, da waren jetzt sicherlich auch eine Menge Verweise an den tibetischen Buddhismus drin. Es wimmelt von Göttern und Dämonen. Okay.